als unser wichtigstes Lebensmittel. Spätestens seit der Covid-19-Pandemie beschäftigen wir uns alle mit dem Thema Luft. Mit gesunder Luft, vor allen Dingen virenfreien Luft. Und wir sprechen heute mit Christoph Kaub über die Rolle der Raumlufttechnik in Zeiten von Covid-19. Professor Dr. Christoph Kaub ist geschäftsführender Gesellschafter der Hovatherm Klimatechnik GmbH. Er ist Honorarprofessor für Energieeffizienz in der Raumlufttechnik und Wärmerückgewinnung am Umweltcampus Birkenfeld. Dieser gehört zur Hochschule Trier. Er ist Vorsitzender des Vorstands des Fachverbands Gebäude Klima und arbeitet zudem in vielen Normen- und Richtlinienausschüssen im Bereich der Raumlufttechnik mit. Mein Name ist Karin Kaltenkirchen und ich moderiere den heutigen Podcast. Ja, meine erste Frage. Die Tröpfcheninfektion scheint neben der Schmierinfektion der Hauptübertragungsweg bei Covid-19 zu sein. Wieso ist denn die kommende Winterzeit so prägnant, wenn es um Viruserkrankungen der Atemwege geht?
Ja, die kommende Winterzeit ist deswegen so prägnant, weil wir Menschen Aerosole ausatmen. Alleine schon, wenn wir atmen. Das sind Partikel, die kleiner als 3 Mikrometer sind im Wesentlichen und damit schwebfähig. Alles, was kleiner als 5 Mikrometer ist, ist schwebfähig, sinkt also nicht zu Boden und bleibt in der Luft bestehen. Und gerade Covid-19 ist ein Virus, das mehrere Stunden aktiv bleiben kann. Draußen an der frischen Luft verteilen sich die Aerosole sehr schnell zu geringsten Konzentrationen, sodass man nicht mehr erkranken kann. Aber im Raum bleiben diese Aerosole stehen und können dann eingeatmet werden. Und je mehr Keime wir einatmen, desto schneller und desto häufiger kann es zu einer Infektion kommen. Und auch die Schwere der Infektion wird durch die Anzahl der Keime bestimmt. Im Winter kommt noch hinzu, dass die Luftfeuchtigkeit, insbesondere in geheizten Räumen, die relative sehr, sehr niedrig ist. Dadurch die Aerosole noch länger schwebfähig bleiben als im Sommer. Aber der wesentliche Punkt ist, dass unsere Schleimhäute austrocknen können und dadurch die Infektanfälligkeit des Menschen einfach erhöht ist. Das heißt, wir werden im Winter schneller krank als im Sommer, wenn die Schleimhäute eben gut feucht sind. Und es kommt last but not least als dritter Grund hinzu, dass die Viren bei trockener Luft in den Aerosolen regelrecht austrocknen und durch die Salze sozusagen konserviert werden und deswegen einfach auch länger aktiv bleiben als im Sommer. Außerdem halten wir uns im Sommer mehr draußen auf. Im Sommer spielt UV-Licht auch eine große Rolle, dass das Virus abtöten kann und eben die passende Luftfeuchtigkeit.
Wenn die Luftfeuchtigkeit eine so große Rolle spielt, müssten doch alle Anlagen mit Befeuchtungssystemen ausgestattet sein. Ist das der Fall? Und wenn nein, wieso eigentlich nicht?
Ja, tatsächlich sollten eigentlich raumlufttechnische Anlagen mit Befeuchtungssystemen ausgestattet sein. Genauso wie im Sommer auch Entfeuchtungssysteme durchaus Sinn machen, denn das Virus ist nicht nur bei sehr trockener Luft besonders aktiv, sondern das kennt man vom Schimmel her, dass auch sehr hohe Luftfeuchtigkeiten zu einem Keimwachstum führen können. Das bedeutet also, dass eine Zielfeuchte von ungefähr 40% anzustreben wäre. Das macht Sinn. Und dass deswegen Befeuchtungssysteme eben auch sehr, sehr sinnvoll sind. Allerdings ist die Befeuchtung genauso auch wie die Entfeuchtung im Sommer sehr teuer. Und aus dem Grund wird sie eben leider sehr häufig nicht eingesetzt. Aber ich gehe mal davon aus, dass nicht nur aus Infektionsschutzgründen das Thema der Befeuchtung auch zukünftig an Bedeutung gewinnen wird.
Durch Tönnies ist die Klimaanlage in Verruf gekommen. Ist die Klimaanlage eine Virenschleuder?
Durch Tönnies ist die Klimaanlage tatsächlich in Diskussion geraten. Allerdings wurden bei Tönnies Umluftsysteme eingesetzt, also normativ sogar genannt Sekundärluftgeräte. Das sind also Geräte, die die Luft aus dem Raum ansaugen, sie behandeln, in dem Fall gekühlt haben und dann dem gleichen Raum auch wieder zugeführt haben. Das heißt, mit diesem Verfahren bestand eben keine Möglichkeit, Aerosole, die wir Menschen abgeben, entsprechend zu reduzieren. Und dann ist eine solche Anlage tatsächlich eine Virenschleuder. Während normale raumlufttechnische Anlagen ja mit Frischluft arbeiten, wäre hier eine Virenübertragung unmöglich, weil die Abluft abtransportiert wird. Das heißt, damit die Virenlast deutlich reduziert wird und durch frische Luft ersetzt wird. Das heißt, Frischluftanlagen sind sogar Teil der Lösung und nicht eben das Problem.
Ist der maximale Außenluftbetrieb die Lösung für alle Probleme? Umluft scheint ein Problem zu sein. Und warum nutzt man überhaupt Umluft? Was bringt das?
Ja, der Außenluftbetrieb macht tatsächlich am meisten Sinn und das ist auch das, was heute moderne Anlagen letztendlich nutzen, weil wir ja frische Luft, also Außenluft, in die Räume reinbringen wollen und weil wir die belastete Abluft, in dem Fall mit Aerosolen und virenbelastete Abluft, abtransportieren wollen und durch Frischluft ersetzen. Der Umluftbetrieb wurde in alten Anlagen damals in den 80er und 90er Jahren eingesetzt, weil damals mit den Anlagen auch noch geheizt und gekühlt wurde. Also die Mengen deutlich höher waren, die Luftmengen, die bewegten, deutlich höher waren, als das heute der Fall ist. Aber moderne Anlagen arbeiten heute fast ausschließlich nur noch im reinen Außenluftbetrieb. Wobei der Umluftbetrieb durchaus akzeptabel genutzt werden kann, insbesondere bei Luftreinigern, die heute ja auch eingesetzt werden, allerdings nur dann, wenn entsprechende Filtertechnik in diesen Anlagen verbaut ist und dann können je nach Filtertechnik bis zu 100% der Aerosole entweder aus dem Luftstrom herausgenommen werden oder entsprechend unschädlich gemacht werden.
Das Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz hat ein Regenschirm-Lüftungssystem für 200 Euro entwickelt. Wäre dies nicht die Lösung für die aktuelle Lüftungssituation in Schulen?
Ja, das hat mich auch gewundert, dass das Max-Planck-Institut in Mainz, eine renommierte Adresse, so eine Lösung entwickelt hat, die mich ja ein bisschen an Jugend forscht erinnert. Denn da werden aus einfachen Elementen aus dem Baumarkt Systeme aufgebaut mit Rohren, wo über einen Regenschirm, der über dem Platz eines Schülers letztendlich aufgespannt wird, die Aerosole an der Decke aufgenommen, über Rohre und einen Ventilator nach draußen transportiert, übers Fenster. Gleichzeitig wird über ein geöffnetes Fenster dann frische Luft von draußen angesaugt, weil es ja logisch, denn wenn ich Abluft aus dem Raum transportiere, erzeuge ich einen Unterdruck im Raum und dann muss eben über eine Nachströmöffnung die frische Luft dann eben nachströmen. Der Nachteil ist natürlich, dass so ein System nur dann funktioniert, wenn die Thermikströmung so aufgebaut ist, dass die Strömung von unten, also vom Boden zur Decke gerichtet ist. Und das funktioniert nur bei entsprechenden Temperaturunterschieden. Das nutzt man auch bei professionellen Anlagen, das sogenannte Quellluftprinzip. Dann wird allerdings in den Anlagen die Luft so temperiert, dass die kühle Luft am Boden ist und dass dann über die Thermikströmung am Menschen entlang die Aerosole nach oben strömen. Wir wissen aber von einigen Institutionen, wie zum Beispiel dem Hermann-Ritschel-Institut in Berlin oder auch der RWTH Aachen, dass entsprechend hohe Luftmengen notwendig sind. Das heißt, dreifacher bis sechsfacher Luftwechsel mindestens notwendig ist, um eine entsprechende Reduktion zu erreichen. Ob das mit einem Baumarktsystem einfach realisierbar wäre, das wäre ja schön, aber das ist nicht unbedingt zu erwarten. Denn sonst würden ja professionelle Anlagen ad absurdum geführt. Das bedeutet also, dass wir diese hohen Luftmengen brauchen. Der weitere Nachteil ist der, dass die Luft ja von draußen nachströmt. Die Luft muss aufgewärmt werden. Dafür muss die Heizleistung bereitstehen. Außerdem die akustischen Anforderungen sind also viele Fragen, die sich hier stellen.
Welche Strömungsarten im Raum gibt es denn und welche Form wäre zur Keimreduktion zu bevorzugen?
Ja, im Raum gibt es grundsätzlich zwei Strömungsarten, die eingesetzt werden können. Das ist einmal die Quelllüftung, was ich ja eben schon bei dem System, bei dieser Regenschirmlüftung des Max-Planck-Institutes angesprochen habe. Das funktioniert nach dem Quelllüftungssystem, dass eben der Auftrieb von unten nach oben die Partikel nach oben wegnimmt. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die allerdings deutlich häufiger eingesetzt wird, weil man damit eben auch besser heizen kann, ist das Mischlüftungssystem, die sogenannte Verdünnungsströmung. Da werden die Luftströme so in den Raum reingebracht, dass es eben zu einer Vermischung im Raum kommt und dass man dann eine ideale Vermischung im Raum hat. Bedeutet also, dass man überall im Raum dann die gleichen Konditionen, also nicht nur Partikel, sondern auch Temperaturen etc. hat.
Ist die Verdünnung der Keimkonzentration damit das Mittel der Wahl? Wie lässt sich die Keimreduktion denn in der Luft erreichen?
Ja, die Verdünnung ist letztendlich auch bei der Quelllüftung das Mittel der Wahl. Wie lässt sich diese erreichen? Natürlich vor allen Dingen durch das Abführen von Abluft, wie ich das ja eingangs schon gesagt hatte, und das Ersetzen durch Frischluft. Das ist eine Möglichkeit. Allerdings die andere Möglichkeit besteht auch darin, dass man im Umluftverfahren mit entsprechenden Filtersystemen die Reduktion von Aerosolen im Raum erreichen kann. Aber das ist nur Second Best. Das Beste ist natürlich die Nutzung von Frischluftsystemen, also indem man Außenluft zuführt, weil eben damit ja nicht nur die Keime, sondern auch die CO2-Konzentration und andere gasförmige Bestandteile deutlich reduziert werden.
Alle Welt spricht aktuell von HEPA-Filtern. Können Sie kurz erläutern, was ein HEPA-Filter ist und warum und vor allem, wo sie genutzt werden?
Ja, Frau Kaltenkirchen, das kann ich gerne tun. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, neben dem Außenluftbetrieb ist die Nutzung von Umluft mit Filtern eine sehr gute Möglichkeit, um Aerosol und damit die Keimbelastung im Raum zu reduzieren. Und da werden im Wesentlichen mechanische Filter eingesetzt. Das kann man mit Feinfiltern tun. Das sind also die Filter, die heute üblicherweise in raumlufttechnischen Anlagen eingesetzt werden, die auch normativ gefordert sind. Man kann allerdings auch HEPA-Filter einsetzen. HEPA steht für High Efficiency Particulate Air Filter. Das sind also Filter, die in dem Most Penetrating Sizes, also in dem Bereich zwischen 0,1 und 0,3 Mikrometer, das sind also die Partikel, die am schwersten abzuscheiden sind, 99,95 bis 99,995% herausfiltern können, je nachdem ob H13 oder H14 Filter. Allerdings ist es auch nicht unbedingt nur entscheidend, wirklich nahezu 100% der Partikel rauszufiltern, sondern auch Feinfilter können ja deutliche Dienste leisten, weil jede Art der Abscheidung hilft bei solchen Anlagen.
Können Viren denn nur mit HEPA-Filtern abgeschieden werden?
Ja, wie eben schon angedeutet, können neben HEPA-Filter durchaus auch Feinfilter vernünftige Dienste leisten. Wir haben mit dem Hermann-Ritschl-Institut in Berlin zusammen auch verschiedene Feinfilterkombinationen jetzt gerade messtechnisch untersucht. Und wir haben herausgefunden, dass man mit einer zweistufigen Filterung, zum Beispiel, wenn man sie jetzt mit der alten Bezeichnung F7, nimmt, etwa 90% der Aerosole aus der Luft herausgefiltert werden können. Und wenn man eine Kombination F7, F9 oder die heutige neue Bezeichnung, also ISO EPM1 60% Filter, das heißt Partikel mit bis 1 Mikrometer werden zu 60% herausgefiltert, mit einem ISO EPM1 80 oder 85% Filter kombiniert, können über 90% der Partikel aus der Luft herausgefiltert werden. Und jede Abscheidung, das habe ich ja eben schon gesagt, hilft. Und es ist eben nicht nur eine Frage des Abscheidegrades, sondern letztendlich kommt es ja darauf an, was im Raum passiert. Es ist eben dann auch eine Frage der Luftmenge, die gefördert wird. Und es ist auch eine Frage der Effizienz der Raumströmung. Das heißt, wie gut wird der Raum erfasst? Wie gut können die Keime aus dem Raum heraus transportiert werden? Und dazu zählt eben nicht nur die Frage, wie gut können sie im Filter abgeschieden werden.
Sind neben der Abscheiderate der Filter noch weitere Kriterien für die Reduktion der Keimlast im Raum entscheidend?
Ja, natürlich. Neben der Abscheiderate, also der Effizienz der Filtertechnik, ist vor allen Dingen die Luftmenge auch entscheidend, die genutzt wird. Denn linear zur Luftmenge wird das Abklingverhalten der Aerosole im Raum determiniert. Aber auch das ist nicht nur der entscheidende Punkt, sondern auch die Raumströmung macht einen großen Sinn. Sie können sich vorstellen, wenn Sie so ein Gerät beispielsweise in eine Riesenhalle stellen und das steht in einer Ecke, dann werden Sie nicht die ganze Halle erfassen können. Das heißt, Sie haben keine vernünftige Effizienz der Strömung in Bezug auf die Halle. Das heißt, neben der Luftmenge und der Filtereffizienz ist eben die Strömungsform im Raum auch ganz, ganz entscheidend.
Herr Dr. Kaub, welche alternativen Methoden zur Keimreduktion gibt es denn sonst noch?
Ja, Frau Kaltenkirchen, neben der mechanischen Abscheidung, die man mit Filtern realisiert, besteht natürlich grundsätzlich auch die Möglichkeit, Keime unschädlich zu machen, indem man sie abtötet, also Desinfektionsverfahren oder Maßnahmen. Da bieten sich grundsätzlich zwei Möglichkeiten an. Möglichkeit 1, die chemische Desinfektion, indem man zum Beispiel Ozon nutzt, um Keime zu oxidieren, die sogenannte kalte Verbrennung, die man hier nennen kann. Aber das macht wenig Sinn, denn Ozon in die Luft zu bringen, bedeutet natürlich, dass man das Ozon auch einatmen würde. Und Ozon ist ein Reizgas, es ist sogar krebserregend und daher scheiden solche Verfahren grundsätzlich aus. Aber die physikalische Desinfektion macht hier Sinn, wie beispielsweise die Nutzung von UV-Strahlen, also insbesondere der UVC-Strahlung, also im Bereich um die 250 bis 260 Nanometer ist hier zu nennen, weil diese Strahlung ist so energiereich, dass die DNA der Keime dadurch zerstört wird und der Keim damit seine Überlebensfähigkeit verliert.
Ich dachte immer, mit UVC-Strahlern wird auch Ozon erzeugt. Und ist Ozon nicht gesundheitsschädlich und krebserregend?
Ja, tatsächlich gibt es UVC-Strahler, die Ozon erzeugen können. Und es gibt allerdings auch UVC-Strahler, die eben keinen Ozon erzeugen. Grundsätzlich ist UVC nicht geeignet, Ozon zu erzeugen, sondern Ozon wird im Vakuum-UV-Bereich, also unter 200 Nanometer, erzeugt. Und diese Strahler, die eben kein Ozon erzeugen, werden mit Glas hergestellt, die also ein Quarzglas haben, das das Spektrum unter 200 Nanometer absorbiert. Das heißt, die Spektren unter 200 Nanometer kommen überhaupt nicht aus dem Strahler raus, können also damit nicht den Sauerstoff aufspalten und zu Ozon entstehen lassen, während die Strahler, die da bewusst dieses Quantum herauslassen, natürlich dann Ozon erzeugen. Das heißt, man kann mit der Wahl der Strahler sehr gut definieren, ob man jetzt Ozon haben will oder nicht. Also im Abluftbereich nutzen wir auch durchaus Ozonstrahler oder Strahler, die Ozon erzeugen, weil Ozon, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ein chemisches Desinfektionsmittel ist, ein Gas, das kalte Verbrennung, also eine Oxidation der Keime erzielen kann. Im Abluftbereich macht man das, im Zuluftbereich nicht, weil wir eben Ozon nicht in die Räume lassen wollen. Und das haben wir auch messen lassen, also jetzt bei der Studie, die beim ILK gelaufen ist mit den Luftreinigern, wurde natürlich auch bei unserem Gerät untersucht, ob Ozon nennenswert erzeugt wird. Und man hat herausgefunden oder auch bestätigt, dass überhaupt gar kein Ozon erzeugt wird.
Welche Wirkung hat denn UVC-Strahlung eigentlich auf den Menschen? Ist es nicht gefährlich, die Luft mit UVC zu bestrahlen? Und wie kann der Mensch dabei geschützt werden?
Ja, UVC-Strahlung ist für den Menschen nicht gesund. Das kennen Sie alle, wenn Sie zu lange in der Sonne liegen, kriegen Sie einen Sonnenbrand, wobei UVC-Strahlung in der natürlichen oder im natürlichen Sonnenlicht zwar vorkommt, aber auf der Erde nicht, weil es in unserer Atmosphäre schon absorbiert wird. Aber UVC-Strahlung ist sehr energiereich, danach kommt ja nur noch die Vakuum-UV-Strahlung und dann auch schon die Röntgenstrahlung. Also daran erkennt man schon, wie energiereich diese Strahlung ist und sie führt beim Menschen tatsächlich zu Hauterythemen, also zum wirklich sehr starken Sonnenbrand, auch Hautentzündungen wie Konjunktivitis oder sowas kann dadurch sehr schnell ausgelöst werden. Das heißt, UVC-Strahlung hat im Bereich des Menschen, also im Kontakt mit Menschen, überhaupt nicht zu suchen. Wir nutzen die UVC-Strahlung ja in den Geräten, so dass sie nach außen abgeschirmt ist. Das heißt, diese UV-Strahlung kommt überhaupt nicht aus dem Gerät raus. sondern die Luft wird ja mit UVC bestrahlt in der Reaktorkammer, also in der Bestrahlungskammer. Und da ist die Dosis so hoch, dass die Keime entsprechend abgetötet werden und der Mensch mit dieser Strahlung überhaupt nicht in Kontakt kommt. Auch die Geräte sind natürlich sicherheitstechnisch so abgesichert, dass da auch nichts passieren kann. Das heißt, wenn mal aus Versehen einer so einen Deckel öffnet von so einem Gerät, was auch nicht ganz einfach ist, weil nur mit Werkzeug zu öffnen, dann würde ein Türkontaktschalter die Kammer sofort stromlos schalten und das Risiko wäre null. Ja, ergänzend muss vielleicht noch erwähnt werden, dass die UVC-Strahlung besonders gut bei kleinen Keimen, also gerade beim Virus, wirkt. Bei Covid-19 wissen wir, dass die Dosis etwa bei 34 Wattsekunden je Quadratmeter liegt, um eine 90-prozentige Reduktion hinzubekommen. Je größer die Keime werden, desto schwieriger wird es, sie mit UVC abzutöten. Also Schimmelsporen oder Hefen sind relativ schwierig mit UVC zu erfassen. Allerdings Viren bzw. Bakterien, da geht das sehr gut.
Wenn kleine Keime sehr gut abgetötet werden können und größere Keime nicht so gut, wie kann dann sichergestellt werden, dass die Luft insgesamt möglichst keimfrei ist?
Das ist eine gute Frage, indem man eben nicht nur die UVC-Strahlung nutzt, sondern dass man die UV-Unit oder die UV-Kammer letztendlich mit einer mechanischen Filterung kombiniert. Denn das ist auch nachvollziehbar, je größer die Keime sind, desto leichter lassen sie sich mechanisch abscheiden. Bei Sporen, Schimmelpilzen oder Hefen geschieht das selbst mit Feinfiltern fast schon zu 100%. Aber gerade mit Viren, die sich eben sehr schlecht filtrieren lassen, da bietet sich eben die Nutzung der UV-Strahlung ganz besonders an. Das heißt, gerade die Kombination von mechanischer Filterung mit UV-Bestrahlung macht hier wirklich sehr viel Sinn.
Was halten Sie denn von sogenannten Luftreinigern? Machen die denn mehr Sinn als Frischluftanlagen?
Ja, das Thema der Luftreiniger ist im Moment tatsächlich in aller Munde. Das liegt aber vor allen Dingen daran, dass in vielen Räumen eine gute Lüftung nicht vorhanden ist. Also einfach nur Fenster aufmachen im Winter wird eben schwierig. Raumlufttechnische Anlagen sind teuer, sind nicht überall vorhanden. Denn das wäre natürlich die zu bevorzugende Lösung, dass Frischluft den Räumen zugeführt wird und belastete Abluft abgeführt wird. Denn mit Luftreinigern, ich habe das ja vorhin auch schon angedeutet, das sind eben Verfahren oder Geräte, die im Umluftsystem arbeiten, die also die Luft aus dem Raum ansaugen, sie mechanisch filtern oder auch mit UVC die Keime abtöten und dann die Luft dem Raum wieder zuführen. Das heißt also, gasförmige Bestandteile werden überhaupt nicht reduziert und auch Frischluft, also Sauerstoff wird dem Raum nicht zugeführt, CO2 wird nicht abgeführt, sondern es werden einfach nur Aerosole gefiltert bzw. unschädlich gemacht. Diese Luftreiniger sind natürlich eine sehr schnelle Lösung, weil sie aufgestellt werden können, Stecker rein, Schalter an und dann laufen diese Geräte. Während raumlufttechnische Geräte, also die primäre, die beste Lösung, einen hohen Aufwand bedürfen, um installiert werden zu können. Also das ist nichts, was man jetzt im Herbst mal eben schnell machen kann, sondern etwas, was einen entsprechenden Vorlauf braucht. Deswegen sind diese Luftreiniger als ergänzende Maßnahme meines Erachtens durchaus positiv zu sehen, aber eben nur second best.
Ja, Herr Dr. Kaub, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.